Guten Morgen, schön wieder hier bei euch zu sein in Reitnau. Schon wieder einen Monat her, seit wir das letzte Mal da geredet haben über Apostelgeschichte. Denn gerade das letzte Lied, das wir gesungen haben, passt so gut zu dem, was mir heute auf dem Herz ist. Wir schreiben deine Geschichte, wir erheben unsere Stimme für die. Das ist eigentlich das Thema von der Apostelgeschichte, dass Gott uns in die Welt hineingestellt, damit wir seine Geschichte schreiben und damit wir unsere Stimme können für ihn erheben. Das Wirken vom Heiligen Geist durch das Leben von der Apostel. Das war die Einführung von einem Monat, wo wir darüber geredet haben. Und wir haben gesagt, 28 Kapitel können wir lesen hier in unserer Bibel, Apostelgeschichte. Aber es ist nicht fertig. Der Heilige Geist wirkt immer noch, ist der gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit und schrieb die Geschichte wieder. Und er will die Geschichte wieder schreiben mit dir. Er will, dass wir unsere Stimme können erheben, eine Stimme können sie für ihn in der Welt und dass die Geschichte wieder geschrieben wird, Kapitel 29, 30, 31. Und lasst uns wirklich mit der Erwartung und mit dem Wunsch im Herz, ja, wir wollen deine Geschichte schreiben, Jesus. Wir wollen unsere Stimme für dich erheben. Wir wollen uns leiten und führen lassen durch den Heiligen Geist, um einen Unterschied zu machen in der Welt. Aber die erste Kapitel in der Apostelgeschichte redet darüber, wie der Heilige Geist gekommen ist, auf die Jünger gekommen ist, auf die Gemeinde gekommen ist und wie er sie gesandt hat dann für einen Zeugendienst in der Kraft vom Heiligen Geist, zuerst im Umfeld von Jerusalem, im Umfeld, wo sie gelebt haben und dann wieder in Samaria, Judäa, Samaria, bis ans Ende von der Welt, bis nach Reitnau, bis in der Aargau, bis wo immer du und wo immer ich unterwegs sind. Und ich denke, lasst uns mit der Erwartung die Apostelgeschichte anschauen. Es ist nicht ein altes Buch, es ist nicht eine alte Geschichte, wo irgendwo interessant war vor 2000 Jahren, sondern es hat etwas mit dir zu tun. Es hat etwas mit mir zu tun. Bin ich bereit, dass Gott Geschichte kann schreiben durch mein Leben? Bin ich bereit, meine Stimme zu erheben für ihn und zu erleben, wie Gott ein neues Kapitel schrieb, neues Reich Gottes aufrichtet in meinem Umfeld, in unserem Umfeld im 2023. Da stelle ich mir den Wunsch, dass das Studium über die Apostelgeschichte euch da wie neu bestärkt, entzündet, lustig macht und sagt, ja, wir wollen Apostelgeschichte erleben. Ja, wir wollen Teil von der Geschichte sein. Ja, wir glauben, dass der Heilige Geist auch durch mich reden kann und handeln kann. Es macht einen Unterschied, ob ich im Heiligen Geist rumlos in meinem Leben oder ob ich aus eigener Kraft unterwegs bin. Wir sind inzwischen schon bei Kapitel 5 angekommen. Es geht vorwärts, oder? Die Chance ist groß, dass wir die Kapitel können in den nächsten Monaten anschauen. Kapitel sind so lang zum Teil, dass gar nicht möglich auf jedes Detail einzugehen. Also ich möchte euch wirklich Mut machen, auch parallel zu den Predigten, leset eure Apostelgeschichte durch, in eurer Bibellese, in eurem persönlichen Bibelstudium, dass ihr wie sagt, hey, in den nächsten Monaten, ich möchte immer fortlaufend Apostelgeschichte lesen, ich möchte es auf mich wirken lassen, ich möchte verstehen, was dort abgeht und ich möchte Teil davon sein, vom Wirken vom Heiligen Geist in der Welt. Wir haben Pfingstpredigt gehabt im Kapitel 2. Wir haben gesehen, wie 3000 Leute sich auf einmal bekehrt haben. Wir haben gesehen, wie Gemeinden sich geformt haben, wie sie zusammengekommen sind, als Gemeinschaft sind zusammengeblieben. Und dann heißt es von ihnen im Kapitel 2, 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also sie haben sich Jesus angeschlossen, sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und sie hat Auswege auf ihr Leben. Sie haben nicht einfach gesagt, oh, das war jetzt ein netter Event, das war jetzt eine tolle Sache, aber im Wesentlichen geht es jetzt wieder wie vorher. Ich lebe mein altes Leben, ich lebe das, was ich immer gemacht habe. Nein, sie sind beständig geblieben in der Lehre von der Apostel. Sie haben wollen hören, sie haben wollen erkennen, was ist der Wille Gottes. Die Lehre von der Apostel hier drin, das ist die Lehre, wo wir können beständig im Wort Gottes graben, im Wort Gottes können uns berühren lassen, können forschen, was ist der Wille Gottes, was hat Gott vorbereitet, was sind seine Wege, was will er verändern in meinem Leben. Sind beständig geblieben in der Lehre. So wichtig, dass wir beständig sind im Wort Gottes und das Wort Gottes esse, das Wort Gottes aufnehme, das Wort Gottes verdaue, kaue dran, im Wort Gottes rumlo in unserem Leben. Sie sind beständig in der Gemeinschaft, sie im Miteinander, da kommen wir heute noch ausführlicher drauf, im Brotbrechen, wir sind Abendmahl zusammen gefeiert, Abendmahl, sie haben immer wieder gedacht, was Jesus für sie gemacht hat. Was war der Anfang von ihrem Glauben? Warum können sie Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben? Weil Jesus den Preis bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Weil Jesus den Weg hat frei gemacht zum Thron der Gnade, zum Vater im Himmel. Sie haben das gefeiert, haben sich erinnert ans stellvertretende Sterben, Leiden und Auferstehung von Jesus Christus. Und im Gebet sind sie beständig gewesen, sind zusammengekommen, um im Gebet einander zu stärken, im Gebet füreinander und miteinander einstehen für ihre Umgebung, für die Menschen um sie herum, für die, wo sie gelebt haben. Wie haben die Gemeinde ausgesehen in die ersten Christen? Manchmal denkt man auch, wie haben die ersten Christen das gemacht? Wie haben die Gemeinde funktioniert? Was war dort wichtig? Und wir sehen in der Apostelgeschichte dort Merkmal, Kennzeichen von der ersten Christen, wie sie zusammen miteinander unterwegs waren. Und vielleicht können wir mal die Folie schauen, die erste Folie da. Ich habe das mal ein bisschen versucht aufzulichten. Das Gemeindeleben von der ersten Christen, wo wir im Kapitel 4 und 5, in den ersten 6 Kapiteln, wo sich Gemeinde geformt haben, gesehen und wo das vorkommt. Was wir dort gesehen ist, Gemeindeleben, die erste Christen, wie waren sie zusammen unterwegs? Alle waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Kommen nur noch genau auf den Vers zurück. Alle haben sich ausgestreckt nach dem Geist Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir als Gemeinde zusammen sind, als Christen zusammen sind. Es ist der Geist Gottes, der uns zusammengebracht hat. Es ist der Geist Gottes, der in uns lebt und wo uns verbindet, uns zu Brüdern und Schwestern macht. Es ist der Geist Gottes, der uns leitet und Impuls gibt, wo, was, sage, wie in der Welt lebe. Sie haben sich ausgestreckt, dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Alle waren mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es im Kapitel 4 am Ende. Es war ein beständiges Ausstrecken nach dem Geist Gottes. So wichtig, ich komme nur noch mal darauf. Dann, sie reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie haben über das geredet, was sie erlebt haben. Sie waren nicht geschwiegen. Sie sind nicht einfach nur, Hauptsache wir haben es gut, Hauptsache wir sind im geschlossenen Club hier und sollen doch die alle Schräge draußen bleiben und wir sind zusammen und haben es gut zusammen. Nein, sie haben mit Freimütigkeit über das geredet, was sie erlebt haben und was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner war bedürftig. Sie hatten alles gemeinsam. Also sie haben in Einheit zusammengelebt. Sie haben Sorge zueinander gegeben. Sie sind miteinander unterwegs gewesen. Sie haben nicht gesagt, eben, Zeitgeist von uns, Individualismus, Hauptsache ich hab, was krieg ich raus, wer lügt zu mir, wo kann ich profitieren. Nein, wir sind zusammen unterwegs, wir sind verantwortlich füreinander, wir sind verbunden als Brüder und Schwestern und wir lügen zueinander. Ein Herz und eine Seele in Einheit gemeinsam unterwegs. Und sie haben große Gottesfurcht gehabt, kommen wir auch noch drauf, Kapitel 5 dann. Gottesfurcht, sie haben Furcht, Ehrfurcht vor Gott. Sie erlebten viele Heilungen und Befreiung und sie erlebten viel Bedrängnis und Verfolgung. Das sind die Merkmale, wo wir sehen von der ersten Gemeinde, wenn wir die Kapitel gerade am Anfang lesen. Sieht spannend aus, was würdet ihr sagen von den Kennzeichen, von den Merkmalen? Welche wählt ihr bei euch in der Gemeinde? Für was könnten euch begeistern? Und für was nicht? Alles, alles. Okay, alles, okay. Ich weiß nicht, ob du einverstanden wärst, eben, wenn nur im Gottesdienst draußen eine Horte Leute auf uns wartet, um uns abzuschlagen, weil wir über Jesus geredet haben. Und sie uns mit Prügel deutlich macht, wir wollen nicht mehr, dass ihr über Jesus redet, wir wollen nicht mehr, dass ihr hier zusammenkommt und Jesus in eurem Zentrum haben. Die schicken wir noch hervor, he? Du lügst an. Gottesfurcht, Furcht hätte in Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr Freude hätte, wenn hier in eurer Mitte regelmäßig Menschen tot umfallen würden, weil sie in Hüchelei leben und Unehrlichkeit. Das war ein Kennzeichen von der ersten Gemeinde. Wir kommen auch noch drauf. Wie man sich gegenseitig etwas vormacht, gegenseitig in den Sack lügt, fallen Leute plötzlich tot um. Ist das etwas, wo euch würde noch ausstrecken? Ich wundere mich, dass ihr noch so viel lebe. Wir schauen das noch an, was das genau bedeutet. Kennzeichen von der ersten Christen, wo sie zusammen unterwegs waren, wo wir uns orientieren können, wo wir können uns auch da drin prüfen und sagen, was hat das mit mir zu tun? Wo stehe ich da drin? Was sind Sachen, wo ich möchte lehren und möchte aufgreifen und möchte sagen, ich möchte dem rumgehen in meinem Leben. Und ich möchte das mal anhand von den Vers Ende Kapitel 4 und dann Kapitel 5 über die Kennzeichen durchgehen. Und vielleicht können wir gerade am Anfang den nächsten Vers schauen, das ist 4,32, wo es heißt, die Menge aber derer, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagt das etwas, nein, 31, sorry, 31 kommt zuerst. Und als sie gebetet haben, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Genau, das ist der erste Vers. Alle waren mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Kann schon mal zurückgehen, das ist falsch, da kommt erst noch her. Etwas, was sie uns vorklebt haben und denke ich, wo wir so den Aufgriff und können Aufgriff für unser eigenes Leben uns immer wieder ausstrecken nach dem Geist Gottes. Und ich glaube wirklich, dass auch das Studium über Apostelgeschichte, das wie eine Aufforderung an uns alle ist, lust uns mit dem Geist Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unserem Alltag rechnen. Der Marc und Miriam haben das rausgesucht, dass wir die Apostelgeschichte durchmachen, in der Zeit, wo sie weg sind. Und ich glaube, es war für sie auch ein Anliegen und ein Wunsch, dass der Geist Gottes uns leitet, dass der Geist Gottes uns neu berührt, dass wir vom Geist Gottes erfüllt unser Weg können gehen und nicht aus eigener Kraft und nicht auf Menschen fixiert, was Menschen für uns machen und oh, wenn die Menschen nämlich da sind, was passiert denn dann? Gott dann gar nichts mehr oder was ist dann? Nein, es ist der Geist Gottes, wo uns zusammengebracht hat. Es ist der Geist Gottes, wo uns leitet und wo uns führt. Und es liegt an uns, dass wir uns immer wieder ausstrecken und dem Hunger und der Sehnsucht Ausdruck geben nach leidig und führig durch den Heiligen Geist. Wir werden aufgefordert in der Bibel an so vielen verschiedenen Stellen, werdet voll Heiligen Geistes. Oder im Galater heißt dann, legt alles ab, was im Geist Gottes widersteht. Und dann wird das aufgezählt, Bitterkeit, Wut, Zorn, Bosheit, legt ab, was im Geist Gottes widersteht. Und das ist Aufforderung an uns alle, wo wir jeder sich selber immer wieder prüfen muss. Wo gebe ich Sachen rum in meinem Leben? Und ich habe gerade in der letzten Woche immer wieder erlebt, in Konversationen mit Leuten, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich an schräge Gedanken dran, jetzt bin ich am Urteilen, jetzt bin ich am Einordnen, wo der Geist Gottes aufmerksam macht und sagt, stopp, das ist nicht im Platz, leg ab, was widersteht. Und ich glaube, das ist ein beständiger Prozess, was sagt der Geist Gottes, wo haben wir unsere Antenne raus und sagen, ich möchte das aufnehmen, was du denkst. Ich will deine Gedanken denken. Ich will deine Worte reden. Ich will nicht meiner Wut Ausdruck lassen. Oder meiner Enttäuschung, Bitterkeit Ausdruck lassen. Sagen, oh, du hast mir was oder nicht gemacht und jetzt gebe ich dir halt auch. Nein, Geist Gottes, was ist dran? Wo braucht es Vergebung? Wo braucht es Versöhnung? Wo braucht es, dass ich mich entschuldige und zurückgehe? Und sage, es tut mir leid. Das ist das Wirken vom Geist Gottes in unserem täglichen Leben. Und es braucht, dass wir uns ausstrecken nach dem. Und nicht einfach in unsere Spuren laufen, in unsere Spuren rennen und sage, ich mache alles gleich. Ich weiß, wie es geht. So ist es. Geist Gottes, zeig du mir. Ausstrecken nach dem Geist Gottes. Werdet voll Heiligen Geistes. Legt alles ab, was im Geist Gottes widersteht. Gebt ihm rum. Seiner Frucht in unserem Leben, oder? Galater 5, 22, Liebe, Freude, Güte, Freundlichkeit, das will der Heilige Geist in uns wirken. Und wenn die Leute zu dir sagen, du bist ein unfreundlicher Keib, dann ist gut, später, Heiliger Geist, füll mich. Schenk mir Freundlichkeit. Schenk mir Zugang zu den Menschen, dass die Leute nicht zurückstoßen, dass ich die Leute nicht abstoßen, sondern dass ich die Leute kann, deine Liebe und deine Freundlichkeit und deine Güte und Barmherzigkeit zeige. Und da sind wir alle dran, da ist keiner, eben, sie waren alle voll Heiligen Geistes, will sich immer wieder ausgestreckt haben um den Geist Gottes und sich korrigieren haben lassen und verändern haben lassen vom Geist Gottes und da drin gelaufen sind. Galater 5 heißt, wandelt im Geist und werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also gesehen hat den Kampf in uns, die Begierden vom Fleisch, das so kenne ich, so habe ich es immer gemacht, so mache ich es auch wieder. Oder auf der anderen Seite der Geist Gottes, wo uns erfüllen will und uns verändern will. Wandelt im Geist und werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Lasst uns ausstrecken nach dem Geist Gottes. Das Zeichen von der ersten Gemeinde war, sie war erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie hat im Geist Gottes rumgehen. Jeder in seinem persönlichen Leben, sie waren alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das macht einen Unterschied in einer Gemeinschaft. Oder ob wir im Geist Gottes rumgehen, ob wir uns alle noch der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ausstrecken, im Geist rumgehen, oder ob wir hier innen kommen und sagen, und ich sehe so und so, nicht anders, und ich mache das, was ich, bababa, und sage, es geht um mich, oder geht es um Gott? Geht es um seinen Plan, um seinen Wille? Und ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr zusammenkommt und im Geist Gottes rumlust in eurem Leben und einander dient durch Kraft, durch Gnade, durch Gabe vom Heiligen Geist. Dann der zweite Punkt, was sie reden, das Wort Gottes mit Freimut. Mit Freimut das Evangelium widerscannen. Mit Freimut über Jesus reden. Mit Freimut Menschen Jesus nachbringen. Wir haben gerade letzte Woche einen Kurs zusammen gehabt, gell, in Basel war das Wort, gell, über Zurüstung zum Dienst heißt das Ding. Und wir haben über Evangelisation geredet. Wie können wir Menschen mit Menschen über Jesus reden? Und wir haben dort festgestellt, dass uns manchmal wie irgendwo, ja, jemand hat gesagt, ich verkrampfe mich, wenn es plötzlich um Jesus geht. Und es fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich sagen soll. Oder jemand hat gesagt, Menschenfurcht, wo oft im Weg steht, Jesus mit in Konversation innen zu bringen. Das hat manchmal auch mit schlechten Erlebnissen zu tun. Ich habe gerade gestern mit jemandem geredet, wo gesagt hat, er ist als Jugendlicher, wo er mit seinen Eltern unterwegs war, als Stündler bezeichnet worden, als Superfrommer oder was immer das heißen soll, Stündler. Und das hat ihm so irgendwo hat etwas gemacht mit ihm, hat ihm etwas verdreht. Und von daher, das Letzte, was er will, als Stündler bei den Leuten ankommen. Und darum redet er nicht mehr über Jesus. Hat Mühe, über Jesus zu reden. Eben Menschenfurcht, wo uns blockieren will. Menschenfurcht, der Widersacher, wo uns will widerstehen, dass wir eben den Namen Jesus nicht in den Mund nehmen, dass wir den Namen Jesus nicht bekennen. Und sie waren mit Freimut, haben sie Jesus bekannt, das Evangelium widerstehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, und wir haben dort auch zusammen in dem Kurs zusammen geredet, für Freiheit gebeten. Freiheit mit Menschen können über Jesus reden. Freimütig können über Jesus reden. Menschenfurcht nicht dominieren lassen. Angst nicht dominieren lassen. Sondern Freiheit, eine neue Freiheit zu bekommen, über Jesus zu reden, wo immer Möglichkeiten um uns herum sind. Die erste Gemeinde war erfüllt mit Freude, mit Freimut und sie haben über die gute Nachricht, über Jesus geredet, wo immer, trotz Verfolgung, trotz Schmähung, trotz Beleidigungen. Sie waren frei, darüber zu reden und dementsprechend hat sich natürlich auch das Evangelium ausgebreitet bis nach Reitnau. Über all die Regionen durch, wo sie waren. Und ich möchte, wenn du spürst, hey, der Freimut fehlt mir, dann ist vielleicht morgen neu ein Punkt, wo du kannst zu Jesus kommen und sagen, ich möchte, schenk mir die Freiheit von Menschenfurcht. Ich möchte mit Freimut natürlich über dich können reden. Nicht komisch. Nicht gezwungen. Nicht irgendwo, dass die Leute abstellt. Hilf mir ganz natürlich über dich zu reden, über die Hoffnung, wo du in mein Leben hast, hineingelegt, über die Gnade, wo du in meinem Leben gegeben hast, über die Perspektive, die Sicherheit, wo über den Tod drüber hinausgeht. Gib mir, ich möchte in deiner Freimut das Evangelium können widerscannen. Ich möchte können Jesus groß machen in meiner Umgebung und zu Jesus können stehen. Da, wo es Gelegenheit gibt. Und nicht beim Smalltalk nur stehen bleiben. Wir haben auch darüber geredet, wie man manchmal kann eben Und wenn man in so einem Dorf ist, wo jeden kennt und ja, die wissen, dass ich Christ bin und die wissen, dass ich auch in den Gottesdienst gehe. Aber wo ist Jesus da drin? Oder manchmal bin ich einfach nur beim Smalltalk stehen. Ja, ich gehe auch in eine Gemeinde. Ja, wir haben auch ein tolles Kinderprogramm. Ja, wir machen auch tolle Sachen. Das ist alles gut. Aber wo ist der Punkt, wo man kann sagen, hey, hast du Jesus, die Hoffnung in dem Leben, wo über den Tod drüber hinausgeht? Hast du den Frieden von Gott, wo er uns alle Menschen versprochen hat? Wo ist Jesus in deinem Leben? Was will Jesus in deinem Leben tun? Können wir Menschen das Evangelium erklären in einer einfachen Sprache? Sind wir spruchfähig? Das ist eigentlich, sind wir spruchfähig? Oder wenn es plötzlich ums Evangelium geht und um Jesus geht, wären wir dann wie irgendwo mundtot? Fällt uns einfach nichts mehr ein? Denke, was sage ich jetzt? Ich will nichts Dummes sagen, nichts Falsches sagen. Ich will nichts sagen, wo der andere ablöscht, wo im anderen, wo er mich in eine Böchsel schubladisiert. Sind wir spruchfähig, über Jesus zu reden? Und wenn nicht, ist das ein Punkt, wo du beten kannst dafür oder auch Hilfe kannst in Anspruch nehmen. Wie kann ich in einer natürlichen, guten Art über Jesus reden? Wie kann ich Jesus ins Gespräch bringen? Wie kann ich die Hoffnung hochhalten, wo Jesus uns alle gibt, wo über den Tod drüber hinausgeht? Jemand hat mir auch gesagt, oft verpasse ich auch Gelegenheiten. Es kommen Situationen und da wäre möglich, mehr zu sagen, aber es fällt mir irgendwo wieder Einstieg. Ich weiß nicht, wie ich anfange. Und dann ist schon vorbei. Und im Nachhinein denke ich dann, oh, dort hätte ich etwas können sagen, aber puh, jetzt ist vorbei, oder? Was ist der Gesprächseinstieg, wo euch da drin helfen würde? Wer kennt von euch das Bändi da? Hättest jemand zufällig an am Abend? Du, gell? Noch einer, ja? Weißt du, was das bedeutet? Oder tragst du es nur als Zierde? Weißt du, was es bedeutet? Als Zierde, okay. Joel, du hast auf dem T-Shirt gehabt, gell, auf dem Bild da. Ist das gesehen im Jugendcamp? Ah, okay, ist nicht das gesehen. Also, wer hat das Bändli da? Kann ich sehen? Ihr, was bedeutet das? Ja, die vier Punkte. Wenn jemand sagt, du, Herz minus Kreuz gleich Fragezeichen, dann sagst du, das ist so kompliziert, das weiß ich auch nicht, oder? Aha. Was heißt das? Gott liebt dich? Was würde jemand sagen? Gott liebt dich? Er nimmt dich an, so wie du bist. Okay. Minus? Könnte sie? Aha. Es trennt uns Schuld, unsere Schuld, unser Versagen, unsere eigene Weg, trennen uns von Gott, vom heiligen Gott. Oder? Trennung von Gott. Und darum dann das Kreuz. Genau, da kommt Vergebung inne. Und Fragezeichen, was machst du jetzt? Oh, okay. Super, danke schön. Können wir ihm merci sagen da. Ja? Genau, das ist einfach ein Beispiel, wo als Gesprächseinstieg kann helfen. Und es hilft, wenn du weißt, was es bedeutet, oder? Wenn du nicht musst sagen, du, jetzt weiß ich auch nicht genau, aber das ist nur ein Beispiel. Aber hab ein Gesprächseinstieg parat. Wenn jemand mit dir redet über Not in seinem Leben, dann hab ein Gesprächseinstieg. Wie kannst du Jesus hineinbringen? Sagen, hey, in meiner Not bin ich froh, habe ich Jesus, wo ich dafür beten kann und ich erlebe, wie Jesus mir in der Not begegnet und für mich da ist. Hast du das auch? Als Beispiel. Hab ein Gesprächseinstieg parat. Gott liebt uns, wie du gesagt hast. Eben, Gott nimmt uns an. Leute erleben so viel Ablehnung, so viel allein unterwegs und wissen nicht, wo gehöre ich dazu. Und sind, eben, Gott liebt dich, Gott steht zu dir, Gott nimmt dich an, wie du bist. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Du musst nicht zuerst perfekt sein. Das kann ein guter Gesprächseinstieg sein. Vergebung, das Kreuz. Und dann, was machst du mit dem? Was ist deine Entscheidung? Ist das einfach etwas Nettes, Religiöses, wo du musst sagen, ja, ist gut. Gibt es das auch? Oder triffst du eine Entscheidung und ladst du Jesus in dein Leben ein? Und wir können über Jesus reden, wir können Jesus ins Gespräch innebringen. Wir können bekennen, das Evangelium freimütig widerscannen. Das war ein Zeichen von der ersten Gemeinde. Und ich wünsche mir so, dass das ein Zeichen ist von der Atlas Reitnau. Dass ihr freimütig könnt über Jesus reden, ohne komisch zu werden. Ohne irgendwo mit den Leuten den Arm umdrehen und ihnen den Eindruck geben, ich bin perfekt und du bist nichts. Sondern nein, wir sind zusammen unterwegs. Aber Jesus macht einen Unterschied in meinem Leben. Und ich wünsche dir, dass Jesus auch in deinem Leben einen Unterschied macht. Freimütig über das Evangelium reden, ein Kennzeichen von der ersten Gemeinde. Und da heißt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist jetzt im 32, oder? Ja, genau. War ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie haben in Einheit zusammengelebt. Sie haben miteinander geteilt, was sie zur Verfügung hatten. Sie haben im Frieden miteinander. Das ist ein ganz starkes Zeichen. Ich komme viel im Land um und nicht nur im Land, sondern auch im Ausland. Und es ist tragisch, wie oft auch in Gemeinden sie nicht im Frieden miteinander unterwegs sind, sondern getrennt und im Streit und in Parteiige und in Trennige und in Spaltige. Und einer weiß besser wie der andere und man kann sich über Details irgendwo distanzieren. Strurig, die waren im Frieden miteinander unterwegs, sie haben in Einheit gelebt und sie haben geteilt. Keiner war bedürftig unter ihnen. Man half einander, wo immer Not war. Und ich glaube, es war nicht nur finanziell, aber auch finanziell. Aber wo immer eine Not war, wo immer gemerkt hat, da braucht jemand Hilfe. Da braucht jemand eine Hand, der helfen die Hand. Da braucht jemand, dass ich mit ihm unterwegs bin, dass ich ihm beistehe, dass ich ihm praktisch helfe. Dass ich für ihn bete, dass ich ihn besuche, begleite, dass ich ihm in schwierige Zeiten, in Notsituationen beistehe. Sie waren miteinander unterwegs und sie haben miteinander das Leben geteilt. Auch ihre Güter, heißt es hier. Aber ist mir wichtig, sie haben freiwillig ihre Güter miteinander geteilt. Es war nicht eine Enteignung wie im Kommunismus. Jetzt nehmen wir mal alle alles weg und dann sage ich, wie wir es aufteilen. Nein, es war ein freiwilliger auch Impuls vom Heiligen Geist, wo gesagt hat, hey, dort ist eine Not. Und hey, von deinem Überfluss kannst du den Mangel von jemand anderes stillen. Das ist der Geist Gottes, wo uns Not zeigt, wo uns leidet und wo uns Impuls gibt, der Not von anderen zu begegnen. Und ich glaube, das passiert auch. Oder das passiert auch von Gemeinde zu Gemeinde. Das passiert aber auch von Forsker Schweiz als Beispiel. Haben wir für Türkei gesammelt. Ich glaube, ihr habt auch mitgesammelt. Und jetzt haben wir 17.000 Euro überwiesen, wo sie Nothilfe mit leisten können in ihrer Gemeinde, wo in der Erdbeberegion, wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und dort Hilfe gebraucht hat, sind 60.000, glaube ich, überwiesen worden von allen zusammen, wo dort hilft. Sie haben eine Bäckerei gekauft, sie haben Brot anfangen zu backen und haben anfangen Brot zu verteilen in den Gebieten, wo der Krieg ausgebrochen ist und Leute nicht mehr haben sich selber können versorgen. Ich glaube, das passiert in einem gewissen Maß. Es ist wichtig, dass es passiert auf alle Ebenen, als Gemeinde Gottes, als miteinander unterwegs sind, will der Geist Gottes uns offene Augen geben für die Nöte voneinander. Und das passiert im Kontext von der Lokalgemeinde, das passiert im größeren Kontext, eben in der Schweiz, aber dann auch im Ausland. Und Tatsache ist, dass uns in der Schweiz einfach verrückt gut geht im Vergleich zu vielen Ländern um uns herum. Oder Ukraine, Türkei, habe ich jetzt nur zwei genannt. Ich komme immer wieder in Länder um, wo sie das Nötigste ihnen fehlt. Oder ich war in Albanien-Konferenz, sie haben gesagt, sie haben 300 Euro zur Verfügung im Monat. 300 Euro und die Wohnung allein kostet 200 Euro, wo sie Miete. Also bleibt nicht mehr viel. Und die Gemeinden haben oft das Wenigste, was fehlt. Und das sind Möglichkeiten, denen Nöte zu begegnen und damit innen zu stehen. Weil der Geist Gottes uns Impuls gibt und sagt, hey, euer Überfluss kann dem Mangel dienen. Aber ich möchte nicht nur aufs Finanzielle beziehen, aufs Materielle, sondern unser Überfluss, da wo du Gnade und Säge hast und wo du Kraft hast und heb offene Augen und sind miteinander unterwegs in Einheit und diene einander mit dem, wo der andere braucht. Nehmen Anteil aneinander und stehen einander bei. Und das ist attraktiv in unserer Zeit. Viele Leute sind einsam, viele Leute sind allein unterwegs. Viele Leute haben keine Freunde, haben nicht regelmäßige Mittagessen wie ihr hier draußen und Austausch miteinander und Gebet miteinander, treffen sich in kleinen Gruppen und können Leben zusammen teilen. Das ist attraktiv. Sind in Einheit und miteinander unterwegs. Und das nicht nur auf dem Papier. Ich bin auch Mitglied in der Atlas. Bist du eingebunden? Bist du verbunden? Bist du dran, ein Geben und ein Nehmen? Ich profitiere von Leuten und ich gebe Leuten wieder. Ich empfange und ich gebe von mir weg. Eingebunden, verbunden, nicht auf dem theoretisch auf dem Papier, sondern miteinander unterwegs, in Freude und in Leid, Leben teilen. Das ist attraktiv in unserer Zeit. Das macht einen Unterschied. Und das ist ein Zeichen von der ersten Gemeinde, wo uns geht, den wir noch eifern können. Und wir können sagen, ich möchte auch in dem laufen und möchte in dem unterwegs sein. Ja, und dann kommen wir zum Kapitel 5, Geschichte vom Ananias und Sapphira. Eben, es heißt, es war eine große Furcht in der Gemeinde. Ein großes, die Heiligkeit Gottes war präsent. Es ist kein Spiel. Wir machen nicht hier ein bisschen, oh, einer klopft ein bisschen auf dem Schlagzeug um und alles ist gut und alles interessiert nicht. Nein, der Heilige Gott ist in unserer Mitte. Wir spielen für ihn, wir reden für ihn, wir sind für ihn unterwegs, wir sind ihm verantwortlich. Es geht nicht darum, Menschen zu beeindrucken, Menschen zufrieden zu stellen. In der ersten Gemeinde war kein Platz für Hüchelei, für Unehrlichkeit. Das zeigt die Geschichte in Kapitel 5 von Hananias und Sapphira. Eben, und wenn man die Geschichte noch liest, es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Es war der Barnabas, wo der Impuls vom Heiligen Geist gehabt hat, seinen Acker zu verkaufen. Und das Geld, der Ertrag von dem Acker, hat er in die Gemeinde gebracht und gesagt, hey, lasst uns deine Nöte abhelfen, wo um uns herum sichtbar sind. Und hat es gern. Und Ananias und Sapphira haben das gesehen, wie das hat Säge ausgelöst, wie das Freude ausgelöst, wie da Unterstützung war für den Barnabas. Und die haben sich gesagt, oh wow, das wollen wir auch machen. Wir wollen das Gleiche machen. Aber nicht mit einem ehrlichen Herz. Nicht mit echtem Herz. Und das ist eine Gefahr bis heute in der Gemeinde, dass wir Sachen sehen und sagen, ah, okay, so muss man sich als Christ verhalten. Ja, mache ich das auch, dann stehe ich auch gut da. Aber es hat nichts mit mir zu tun, mit meinem Herz. Es ist nicht, kommt nicht von innen heraus. Es ist nicht ehrlich, es ist nicht authentisch. Es ist aufgesetzt. Es ist nachgemacht. Und so haben auch sie gesagt, komm, wir verkaufen auch. Und sagen, hey, wir verkaufen den Acker, das Gut. Und wir bringen alles, wir möchten auch ein Säge sie hier und bringen alles. Aber in Tat und Wahrheit haben sie verkauft und haben einen Teil auf die Seite geschafft und haben einfach einen Teil von dem gebraucht und haben gesagt, das ist alles, wo wir bekommen. Eben Unehrlichkeit. Es ging ihnen um, wow, schau, was sie gemacht haben. Dass sie angesehen sind, dass sie wertschätzig bekommen, dass sie sagen, schau, das ist wie der Barnabas, genau das Gleiche. Und Petrus hat dann gesagt, warum heuchelst du? Niemand zwingt dich doch, den Acker zu verkaufen. Niemand gesagt, du musst es machen. Und auch wenn du den Acker verkauft hast, niemand gesagt, du musst den ganzen Betrag bringen. Du hättest können sagen, ich habe einen Acker verkauft und ich möchte einen Teil von dem hier für die Nöte zur Verfügung stellen. Aber warum heuchelst du? Sei doch einfach ehrlich. Belüg nicht Gott und belüg nicht Gemeinschaft. Ja, und dann, der Ananias ist gestorben on the spot. Das heißt, er ist tot umgefallen. Keine Ahnung, ob er eine Herzattacke gehabt hat oder ob ihn der Schlag getroffen hat. Man kann spekulieren, es steht nicht da, was genau der Ausschlag war, ob ein Blitz vom Himmel gekommen ist. Eher nicht, ich glaube, das würde da stehen. Tatsache ist, er ist tot umgefallen. Die Unehrlichkeit, die Hüchelei, das nicht korrekt und authentisch in der Gemeinde, sie hat sein Leben beendet. Und selber dann mit seiner Frau. Wenn man die Geschichte nachlässt, sie ist dann auch gekommen. Und Petrus hat gesagt, du, was ist da gewesen und wie und so. Und sie hat genau selber betrogen, küchlet. Und auch sie ist auf der Stelle gestorben, heißt da in Apostelgeschichte 5. Unehrlichkeit, Hüchelei haben keinen Platz gehabt in der ersten Gemeinde. Und auch das ist ein Punkt, wo wir uns fragen können, wie wenn wir hier zusammenleben. Wir alle stehen in der Gefahr und wir sehen, oh, der ist toll und der ist angesehen und sie macht das super. Ich mache doch das einfach noch. Ich mache doch das einfach auch. Ich würde auch angesehen sein. Die Leute sollen auch sehen, was für ein toller Christ ich bin. Machen wir einander etwas vor? Stellen wir etwas dar, wo wir nicht sind? Oder leben wir authentisch? Und das ist eine Frage, wo ich mir immer wieder stellen muss, wo jeder, wir alle gefordert sind, uns immer wieder selber zu stellen und sagen, Gott, ich möchte ehrlich sein vor dir und ich möchte ehrlich sein und korrekt sein vor meinem Bruder, vor meiner Schwester. Wir müssen uns nichts vormachen, wir müssen uns nicht besser anstellen, wie wir sind. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Wir können ehrlich zu ihm kommen. Authentisch, echt miteinander umgehen. Wir müssen uns nichts vortäuschen. Viele leben oft in christlichen Kreisen noch im Motto Play the System. Oder was braucht es hier? Okay, hier strecke alle die Hände in die Luft, also mache ich das halt auch. Oder, oh nein, hier sitzt man still auf dem Stuhl, also sitze ich auch still auf dem Stuhl. Was muss ich machen, dass die Leute mich toll finden? Was muss ich machen, um dazu zu gehören? Play the System, oder? Was sagt Gott dir? Was legt Gott dir aufs Herz? Was ist dran für dich? Wo brauchst du Hilfe? Wo brauchst du Unterstützung? Wo ist Gott dran, dein Leben zu verändern? Nicht einfach nur im System nachfolgen, nicht einfach machen, was alle machen oder wo man denkt, man müsste das auch machen, sondern was ist meine Motivation? Wo ist Gott mit mir dran? Was ist meine Motivation für den Dienst? Geht es um Menschen zu beeindrucken oder mache ich, was ich mache, für Gott? Eine wichtige Frage. Immer wieder zu fragen, mach, was du machst für Gott oder lass es lieber bleiben. Weil am Schluss gibt es nur Verletzungen. Am Schluss gibt es nur fallen Leute tot um. Tun Leute auschecken. Sind Leute enttäuscht. Und wie viele Leute sind weggelaufen von Gemeinde, weil sie enttäuscht sind, verletzt sind, weil sie gesagt haben, jetzt habe ich das alles gemacht und so und habe nicht die Wertschätzung, das Dankeschön bekommen und die Aufmerksamkeit und sind verletzt und enttäuscht und sagen, meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Ja, es ist besser, keine Erwartungen zu haben, sondern alles von Gott zu erwarten. Wir sind nicht für Menschen unterwegs, wir sind nicht da, um Menschen zu beeindrucken, um Menschen zufriedenzustellen, sondern was wir machen, machen wir für Gott. Und es ist eine gute Frage für euch, sage, was du machst hier in Atlas Reitenau, für wen machst du das? Für den Marc und für Miriam? Die sind jetzt im Moment nicht da. Ist das der Grund, das nicht mitzumachen? Oder machst du das, was du machst, für Gott? Unabhängig von Marc und Miriam? Was ist meine Motivation? Die Bibel redet über den Dienst im Verborgenen. Gott sieht ins Verborgene. Und er wird vergelten im Verborgenen. Ich bin Gott verantwortlich. Ich stehe vor Gott. Und ich möchte mein Leben vor Gott leben und von ihm alles erwarten und nicht von Menschen. Lasst uns echt sein, authentisch sein. Sonst gibt es eben Verletzungen und Todi. Und eben, wir leben nicht in der Zeit, wo die Heiligkeit, und ich bin eigentlich froh dafür, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Wir alle haben Sachen in unserem Leben, wo wir merken, hey, das war nicht echt, das war nicht korrekt und meine Umkehre drin. Aber wir sind verantwortlich vor Gott, immer wieder unser Leben zu prüfen. Und wenn wir das nicht machen, dann passieren Verletzungen, dann passieren Trennungen, dann passieren Spaltungen, dann passieren, dass Leute auschecken und eben geistlich tot irgendwo zurückbleiben. Fünfter Punkt, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder unter dem Volk. Sie waren alle einmütig beisammen. Es war an der Tagesordnung, dass Gottes Werke sichtbar war in ihrer Mitte, in ihrem Dienst, da wo sie unterwegs waren, in ihrer Umgebung. Eben, es kamen auch viele aus den Städten ringsum her und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden geheilt. Eben der Heiligsdienst, Befreiungsdienst hat mit dazugehört, wie der erste gemeint. Und das auch für uns soll das mit dazugehören, dass wir miteinander und füreinander beten, miteinander und füreinander einstehen, wo Leute krank sind, wo Leute bedrängt sind, wo Leute Nöte haben, dass wir einander beistehen und rechnen mit dem Wirken Gottes, rechnen mit dem Heiligen Geist und dass Situationen sich verändern. Und ich weiß, dass es stattfindet in eurer Mitte, dass ihr betet miteinander, miteinander weg sind, dass der Befreiungsdienst zu euch gehört, dass ihr einander beistehen, wo Leute Hilfe brauchen, Befreiung brauchen. Höre nicht auf, lasst euch nicht entmutigen. Gehen das nicht auf, sondern stelle euch auf das Wort Gottes, wo uns einladet und sagt, uns ist Autorität gegeben, dass wir können im Namen Jesus füreinander einstehen, im Namen Jesus für Heilig beten, für Befreiung beten, für Durchbruch beten, für Veränderung beten in unserem Leben und im Leben von den Menschen um uns herum. Lund den Impuls vom Heiligen Geist rum, wo immer ihr mit einer Not konfrontiert wäre. Herr, lass mich beten für dich. Hey, ich stehe ein für dich. Komm, wir kommen zusammen, mache ab und bringe das vor Gott. Bleibe da dran und gerne im Geist Gottes rum und lohnt euch da nicht berauben. Uns ist Freiheit verheißen und Gott hat uns Autorität gegeben, dass wir die Freiheit können füreinander und miteinander in Anspruch nehmen. Und dann der letzte Punkt, Verfolgung. Verfolgung war eine Realität im Leben, wo sie drin war. Ich glaube, der nächste Vers. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Also das war eine Realität von der ersten Gemeinde, dass in beständiger Verfolgung, in beständiger Bedrängnis gelebt und gedient haben. Aber sie riefen die Apostel herein und schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesus reden und ließen sie gehen. Und die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hat, für den Namen Jesus zu leiden. Freiheit, ja? Dass man sage, hey, Jesus ist alles und ich möchte für Jesus unterwegs sein. Und wenn mich der komisch findet, ja okay, ich möchte für Jesus unterwegs sein. Ich möchte in der Freiheit unterwegs sein. Ich möchte mich nicht bremsen lassen von meinem Umgebung. Sie haben Bedrängnis gehabt auf allerlei Ebenen. Sie waren bedroht, sie waren eingeschränkt, es wurde ihnen Sache verboten, sie sollen nicht mehr vom Namen Jesus reden. Sie sind Gefängnis gekommen, gerade die nächste Geschichte hier dann redet über das Gefängnis, aber auch wie dann Gott ihnen im Gefängnis beigestanden ist und ihnen geholfen hat und sie geführt hat. Verfolgung, Bedrängnis gehört dazu, zu unserer Nachfolge mit Jesus Christus. Und auch da, dass wir uns im Moment so gut geht in der Schweiz, in unserem Umfeld, das ist nicht normal, das ist nicht, also ist doch für alle. Erstens war es nicht immer so, auch nicht in der Schweiz, es hätte auch hier Verfolgung gegeben. Christen sind gestorben um ihres Glaubens willen. Aber auch jetzt, heute im 2023, ist massiv, was Verfolgung in der ganzen Welt links und rechts passiert. Es gibt einen Verfolgungsindex, habe ich das aufgeschrieben? Nein, ich habe es nicht aufgeschrieben. Open Doors kann man im Internet nachschauen, wo sie darüber schreiben und davon ausgehen, die Rede dort von Millionen, 50 Millionen Christen, die unter arger Bedrängnis ihr Glauben leben. Wo in den Gottesdienst zusammengehen am Sonntag oder am Mittwoch oder am Dienstag, weil immer sie sich treffen und nicht wissen, ob sie wieder rauskommen. Und wenn sie rauskommen, was passiert? Oder Gemeinden, wo zerstört wäre, angezündet wäre, Bedrohungen, wo passieren, wo sie drin stehen, wo sie unter Bedrängnis und unter Not Jesus nachfolgen. Und ich glaube, auch da ist wirklich für uns, die erste Gemeinde, war das normal und Jesus redet drüber. Und dass es uns so gut geht, Halleluja. Oder wir müssen auch nicht irgendwo sagen, oh, schade, wären wir nicht verfolgt. Wir müssen uns nicht irgendwo komisch an eine Stelle, aber wir müssen uns bewusst sein, das ist nicht, das wird nicht immer so sein. Das war nicht immer so und wird auch nicht immer so sein. Und in vielen Gebieten in der Welt erleben sie das anders. Und Jesus redet darüber und ich möchte mit dem abschließen in Johannes 16, 33, wo Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich sage, in der Welt eine Bedrängnis, das gehört dazu. Und vielleicht ist deine Bedrängnis, wenn du über Jesus reden willst und denkst, oh, Kollege in der Schule redet dann komisch hinter mir, über mich hinter meinem Rücken. Oder vielleicht will er oder sie mit mir nichts mehr zu tun haben, wenn ich den Namen Jesus ausspreche und bekenne. Oder wenn sie weiß, dass ich bete tue für sie oder ihn. Bedrängnis gehört dazu. Vielleicht, dass Leute einen ablehnen, dass Leute komisch über einen reden oder komisch über einen denken. Es kann auch bedeuten, dass Bedrängnis dazu gehört, weil du die Wahrheit aufrichtest über Jesus in Situationen und sagst, das ist nicht okay, wie er da umgeht. Das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt, dass plötzlich Druck kommt. Vielleicht auch geschäftliche Nachteile hast, mein Geschäftsmann hat gerade geredet, der gesagt hat, hey, da wird so viel geschummelt und so viel unterm Tisch durchgeschoben. Und wenn man da sagt, nein, das machen wir nicht als Firma, dann gehen wir einfach Aufträge flöten. Dann nimmt man materiell einen Nachteil in Kauf. Teil von der Bedrängnis. Mit jemandem geredet über Zoom, wo im Land ist, wo die Auseinandersetzung ist und wenn er darüber redet, über seine Werte, über Zügige, wo er in der Bibel sieht, Gott hat Mensch geschaffen als Mann und Frau, als Beispiel, dass ihm das als Diskriminierung ausgelegt wird und er mit rechnen muss, mit Anklage bis hin unter dem Diskriminierungsgesetz, wo es in dem Land hat, mit Gefängnisandrohungen. Also Bedrängnis gehört in der Welt dazu. Aber seid guten Mutes, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Das ist nicht das Ende in der Welt. Die Welt hat nicht das letzte Wort. Bedrängnis ist Realität, wie immer du das erlebst und wie immer du auf dich zukommst. Aber es hat nicht das letzte Wort, es ist nicht das Ende. Bei Jesus ist das Ende. Und Jesus hat uns versprochen, dass es eine Ewigkeit gibt, wo es keine Tränen, kein Leid, kein Bedrängnis mehr geben wird. Auf der Welt gibt es Bedrängnis in verschiedenen Formen. Aber wie eine Perspektive, wo über die Welt drüber hinausgeht. Und ich glaube, das gilt immer wieder zu bekennen, dass Jesus uns Friede versprochen hat, Hoffnung versprochen hat und eine Gewissheit versprochen hat, dass er mit uns ist auf unserem Weg. Was immer deine Situation, was immer Kontext bei dir das bedeutet. Und wie eine Perspektive, wo wir über die Welt drüber hinausgehen, wir können unser Vertrauen auf Jesus setzen. Wir können sagen, Jesus, du bist bei mir. Du warst bei mir, du bist bei mir, du wirst bei mir sein, auch in Zukunft. Und ich habe Perspektive, bei dir sie in Ewigkeit. Und ich lebe in der Welt als eine Durchgangsstation, als eine Durchgangszeit im Wissen, ich werde bei dir sein. Und ich möchte die Zeit auf der Welt nutzen, um ein Zeugnis sein in deinem Namen, um einen Unterschied machen in deinem Namen, um deine Wahrheit zu verkündigen und dich in meinem Leben und in meinem Umfeld groß zu machen. Amen.